Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich und würde euch bitten, mit mir zusammen das Matthäusevangelium aufzuschlagen. Wir werden dort weiter lesen aus Matthäus Kapitel 10. Und das wird heute voraussichtlich die letzte Predigt sein über diesen Auftrag Jesu an seine Jünger, den wir in Matthäus 10 gelesen haben, auch schon zum großen Teil. Und wir werden heute lesen ab Vers 24 bis zum Ende des Kapitels. Also Matthäus Kapitel 10, ab Vers 24. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er wird wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht, und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft, und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen oder weil er ein Gerechter ist, wird eines Gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt in eines Jüngers Namen oder weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Lasst uns vor der Predigt noch einmal zusammen beten. O Herr Jesus Christus, wir bitten dich um deinen Geist. Bitte schenk mir Worte, die das wirklich repräsentieren und abbilden, was du gesagt hast, sodass ich nicht meine eigenen Gedanken rede, sondern deine Befehle an uns als Gemeinde. Wir bitten dich, gib uns die Ohren dazu, wie Walter gebetet hat. Hilf uns auch, diesen Text zu verstehen und eine große Liebe auch für dich als unseren Hausherrn zu gewinnen und zu haben. Amen. Amen. Ja, wir haben ja schon sehr viel von diesem Kapitel 10 gehört und angeschaut. Wir haben einiges auch schon betrachtet, was ich heute nochmal gelesen habe, um des Zusammenhangs willen. Und wir haben gesehen, unter anderem, dass Jesus hier in Kapitel 10 eine Anweisung gibt, die wirklich spezifisch für eine Gruppe war, nämlich für diese 12 Apostel. Und es ist ein Auftrag, den er ihnen gibt. Sie sollen hinausgehen, sie sollen predigen, sie sollen heilen. Und wir haben festgehalten, dass dieser Auftrag eben ein unmittelbarer Auftrag an diese 12 war, für diese unmittelbare Zeit vor ihnen. Aber dass dieser Text nicht nur auf die Apostel beschränkt bleibt, dass Jesus nämlich im Verlauf des Kapitels 10 zunehmend allgemeiner redet, im Verlauf des Kapitels, zunehmend über den unmittelbaren Auftrag hinausschaut, zu der Zeit der Gemeinde, zu der Zeit der Verfolgung nach Pfingsten. Und wir haben gesehen, dass dieses Kapitel über Jahrhunderte auch immer als einen Auftrag Jesu an die Gemeinde gesehen wurde. Dass viele Christen in ganz unterschiedlichen Situationen, vor ganz unterschiedlichen Lebensfragen auch, in Jesu Rede an seine 12 für ihr eigenes Leben einen eigenen persönlichen Auftrag und Weisung und Anleitung bekamen. Und das ist auch das Gebet, was wir haben sollen, wenn wir an diesen Text herangehen. Ich werde relativ allgemein bleiben. Ich habe einen großen Text heute genommen und wir werden viel Zeit damit investieren, diesen Text auch zu verstehen und zu studieren zusammen. Aber ich möchte, dass ihr auch mit dem Gebet dran geht. Herr, zeige mir auf, was bedeutet es für mich? Wie leitest du mich auch durch diese Worte? Und was bedeutet es für mich? Wir leben in einer komplizierten Welt, in einer Welt, wo wir viele Entscheidungen fällen müssen, wo wir arbeiten müssen, wo wir unseren Lebensunterhalt verdienen müssen. Eine Welt, in der wir uns fragen müssen, wo wir unsere Kraft und Zeit investieren wollen und auch was unser Auftrag ist in dieser Welt. Und wir wollen zu Beginn unserer Betrachtung dieses Ende des Kapitels nochmal zurückschauen auf Jesu Auftrag und seine 12 und etwas Wiederholung machen. Und das wird uns auch helfen, dann die Verse, die Jesus danach auch sagt, richtig einzuordnen, zu verstehen. Ich habe schon gesagt, am Anfang des Kapitels gibt Jesus seinen Aposteln den Auftrag zu predigen und zu heilen. Und diese Anweisung, die in gewisser Weise ja nicht für jeden Christen gilt, wir haben nicht mehr den Auftrag, Menschen zu heilen oder Dämonen auszutreiben, in dem Sinne, wie die Apostel das hatten. Aber diese Anweisung wird allgemeiner zu einem Auftrag zu bekennen, also Jesus zu bekennen. Zum Beispiel erwähnt Jesus in unserem Text heute implizit diesen Auftrag in Vers 32. Er sagt, jeder nun, der sich vor dem Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater. Also nicht jeder Christ hat den Auftrag zu predigen, aber jeder nun hat den Auftrag, Christus vor dem Menschen zu bekennen. Nun, was ist der Inhalt des Bekenntnisses des Christen? Was bekennen wir ganz konkret? Wie war das eigentlich bei den Aposteln? Was sollten sie bekennen? Jesus gibt ja in Vers 7, Kapitel 10, Vers 7, den Auftrag, geht hin, verkündigt und sprecht. Und jetzt kommt der Inhalt des Sprechens oder des Bekenntnisses. Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Also was verkündigen sie? Verkündigen eigentlich eine Herrschaft, nicht wahr? Es geht um ein Reich, ein Königreich. Und wir sehen auch und haben das gesehen, dass Gott eben dieses Königreich durch Jesus Christus regiert. So sagt Jesus, und er ergänzt diesen Auftrag des Bekennens oder der Verkündigung der Apostel in Matthäus 28 und sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also wenn Jesus sagt, wer sich zu mir bekennt, dann heißt es, sich zu Christus zu bekennen als Christus den Herrn. Wir haben letztes Mal die Wichtigkeit und Zentralität auch dieses Auftrags des Bekennens gesehen, aber ich möchte heute etwas vertiefen und klarer darstellen, was es bedeutet, Christus als den Herrn vor dem Menschen zu bekennen. Also über den Inhalt unserer Rede und unserer Gespräche mit Mitstudenten, mit Mitschülern, mit Mitarbeitern, mit Familie. Und ich glaube, man kann sagen, unser Bekenntnis muss erstens spezifisch, zweitens allgemeingültig und drittens praktisch ausgelebt sein. Und was meine ich mit spezifisch, mit dem ersten? Das spezifisch heißt, genau zu sagen, was wir damit meinen, mit Jesus ist Herr, damit es der andere auch versteht. Also wir sollen zum Beispiel nicht einfach bei einem vagen Bekenntnis bleiben, dass wir bekennen, Jesus existiert zum Beispiel. Auch seine Gegner wussten, dass Jesus existiert. Die Pharisäer haben in gewisser Weise bekannt, dass er existiert, dass er lebt und so weiter. Aber das ist nicht der Inhalt von dem, was wir bekennen sollen. Es heißt auch nicht zu sagen, dass Jesus ein guter Lehrer ist und dass man deswegen seine Anleitung für sein Leben übernimmt. Viele der führenden Juden hätten kein Problem mit einem weiteren Rabbi gehabt, der auch Lehrer sein will, sondern Jesus als Herrn zu bekennen, bedeutet zu erklären, dass Jesus sowohl existiert, als auch lebt und Kurios, griechisch Herr und Gott ist. Also Recht zu bekennen ist auch in unserer Kultur nicht damit erfüllt, wenn wir sagen, dass wir Christen sind zum Beispiel. Oder ja, weil der christliche Glaube kann in den Augen unserer Mitmenschen alles Mögliche bedeuten. Wir sollen nicht einfach unseren Mitmenschen gegenüber erwähnen, dass wir Christen sind und dann denken, dass wir Christus bekannt haben. Es ist in unserer verwehrten Kultur nötig, direkt zu sagen, was wir glauben. Nämlich zum Beispiel, dass wir der Überzeugung sind, dass Jesus Christus Gott und Herr über alles ist. Und Vers 32 hilft uns auch zu verstehen, was es bekennen heißt. Nämlich Christus zu bekennen heißt zu sagen, dass wir den bekennen, der von sich selbst sagt, dass er im Himmel thront und uns entweder vor dem Vater bekennen wird oder nicht bekennen wird. Also wahres Bekennen ist spezifisch. Zweitens ist wahres Bekennen allgemeingültig. Wir verkündigen nicht einfach nur, Jesus ist unser Herr. Wir sollen verkündigen, dass Jesus der Herr ist. Der Herr aller, der Herr des Universums, der Herr unserer Familie auch, unserer Nachbarschaft. Der rechtmäßige König und Fürst. Und in unserem Kontext heißt es nicht einfach nur zu sagen, ich habe jetzt diese neue Religion, diesen neuen Glauben genommen und gehe zum Gottesdienst und lebe ein neues Leben und ich hoffe, ihr freut euch für mich, sondern es heißt, ich habe Christus als den Herrn kennengelernt und er liebt auch euch so sehr, dass er für euch gestorben ist und sein Leben für euch hingelegt hat, auf dass er euch ein freies Angebot machen kann. Er bietet euch Vergebung an, Amnestie, Heiligung durch sein Werk am Kreuz. Und es bedeutet auch zu sagen, aber wisst, dass sein Angebot nicht ohne Strafe abgelehnt wird. Wisst, dass er der Richter ist und dass er einmal kommen wird und diese Welt unter seine Herrschaft bringen wird. Also dieses Bekenntnis muss allgemeingültig sein. Es muss deutlich werden, dass Christus der Herr ist über alle. Und drittens, es muss praktisch ausgelebt werden. Das haben wir auch gesehen letztes Mal, nicht wahr? Wir haben in Vers 16 zum Beispiel gesehen, dass Jesus sagt, dass wir ohne falsch sein sollen wie die Tauben in diesem Bekennen. Also die Apostel sollten hingehen und predigen und sie sollten das ohne falsch tun. Oder Vers 40 sagt, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, aha, also er nennt die Apostel auch Propheten. Wieso? Weil sie den Willen Gottes, nämlich die Herrschaft Christi, bekennen. Und er sagt dann, wer einen Propheten aufnimmt in eines Prophetennamen, wird eines Prophetenlohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines gerechten Namen. Also diese Propheten sind nicht nur Redner, sie leben es auch. Sie sind auch Gerechte. Sie sind gerecht in ihrem Lebenswandel und gerecht gemacht durch Jesus. Und es ist Gott, der sie heiligt, sie erzieht und sie reinigt, sodass die Herrschaft Christus immer mehr und immer deutlicher auch in ihrem Leben sichtbar wird, selbst wenn sie nicht reden. Und in gewissem Sinne erstreckt sich diese Doppelrolle als Propheten und Gerechte auf jeden seiner Jünger. Nun, wir haben letztes Mal auch gesehen, das ist das Letzte, was ich wiederholen möchte, dass dieses Bekenntnis, wenn es wirklich spezifisch ist und klar ist, wenn es mit einem Anspruch auf Allgemeingültigkeit und einem heiligen Leben verbunden ist, dann sagt Jesus, dass wir verfolgt werden dafür. Er sagt, das Bekennen wird euch schmerzen, wird euch viel kosten. Wir haben die letzten Male gesehen, dass dieser Auftrag eine trennende Wirkung auf unser Umfeld haben wird. Die einen, die werden mit Umkehr und mit Glauben antworten und die anderen mit Hass und Ablehnung. Und wir kommen damit mit diesem Thema des Hasses und der Ablehnung zu unserem heutigen Text, nicht wahr? Jesus greift diesen Aspekt immer wieder auf in unserem Text. Er sagt zum Beispiel im Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Er sagt im Vers 34, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und so weiter. Vers 36, und des Menschen Feinde werden seine Hausgenossen sein. Und wir können jetzt, nachdem wir den Auftrag des Christen und auch die Schwierigkeit dieses Auftrags, den Hass, den dieser Auftrag auf uns bringen wird, anfangen jetzt gemeinsam heute zu untersuchen, wieso Jesus seinen Aposteln diesen letzten Teil seiner Rede gibt, nämlich Vers 24 bis zum Ende. Was ist der Zweck dieses letzten Teiles der Predigt? Und ich glaube, es ist offensichtlich, dass er ihnen das gibt, was sie brauchen, um den Auftrag treu zu tun und den Hass zu ertragen. Wenn wir uns mal in diese Jünger hineinversetzen, stellt euch vor, ihr wärt dort gewesen und ihr wärt eine dieser 12 geworden, ein Petrus oder ein Andreas oder ein Jakobus. Wie sah eigentlich euer oder ihr bisheriges Leben so aus? Es war wahrscheinlich so, dass sie bisher in ihrem Leben so im Großen und Ganzen in ihrem Dorf geblieben sind erstmal. Also vielleicht ein, zwei Dörfer weiter gereist und dort geheiratet, wie zum Beispiel beim Petrus. Aber sie waren im Großen und Ganzen in ihrem Familiengefüge geblieben, in ihrem sozialen Gefüge. Sie haben das Familiengeschäft aufgenommen, entweder der Ehefrau oder des eigenen Vaters, wenn wir an Johannes und Jakobus denken, die ihrem Vater Zebedäus geholfen waren, die waren Mitarbeiter in diesem Fischereigeschäft. Okay, was können wir sonst noch sagen über die Jünger? Sie waren, vermutlich konnten sie durch die Synagogenschule gut schreiben und lesen, aber sie hatten keine formale Ausbildung als Prediger oder Schriftgelehrter oder irgendwas Ähnliches. Und es waren auch teils schwierige Charaktere, es waren Menschen, die unterschiedliche Herkünfte haben und jetzt in einer scheinbar zusammengewürfelten Gruppe sind, der eine ein Zelot, der andere ein Zöllner. Und jetzt sollten sie als Prediger herausgehen und von Stadt zu Stadt gehen in ganz Israel, ohne Geld und ohne Proviant, ohne Ersatzkleidung oder Schuhe, sagt ihnen Jesus. Und Jesus macht ihnen nicht gerade viel Mut, nicht wahr? Also stellt euch vor, ihr hört das Ganze, was Jesus sagt. Er sagt, dass ihre Botschaft trennen wird, dass sie auf viel Ablehnung stoßen würden. Er redet über den Hass, der ihnen entgegenkommen würde, sogar von Seiten engster Familienangehöriger. Und Jesus gibt ihnen jetzt in dem Text vor uns das, was sie brauchen würden, um das durchzustehen, um trotzdem zu gehen, um trotzdem diesen Auftrag zu erfüllen. Und wir beginnen jetzt mit Vers 24 und schauen jetzt genauer auf diesen Text. Er sagt, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer, oder man kann übersetzen, über seinem Meister. Und hier beginnt er erstmal mit dem, was ihnen vermutlich klar war. Sie sind ihm ja als Lehrer, als Rabbi nachgefolgt. Sie sind seine Jünger, er ist der Lehrer, soweit alles klar, auch für die Jünger. Und dann hilft er ihnen aber, diese Rollenverteilung tiefer und besser zu verstehen mit dem nächsten Satz oder Teilsatz. Er sagt, und ein Sklave nicht über seinem Herrn oder ein Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er wird wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr, wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Und wir haben ja letztes Mal gesehen, dass er hier ein Argument macht. Er sagt, wenn sie schon mich verfolgt haben, wie viel mehr euch? Einfach aus dem Grund, dass ihr zu mir gehört. Aber Jesus gibt hier nicht nur ein Argument, was uns hilft zu sehen, wieso wir nicht überrascht sein sollten, dass wir Hass und Ablehnung erfahren werden. Jesus teilt uns hier ja auch etwas über sich selbst mit und über seine Beziehung zu uns. Er nennt sich selbst Herr und dann nennt er sich im nächsten Satz der Hausherr. Und wir sind Diener oder Sklaven und im Vers 35, 25 Hausgenossen. Und darauf folgt dann im nächsten Vers das Wort own, also darum so fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Und so weiter. Und man kann diese Verse 24 bis zum Ende eigentlich damit zusammenfassen, dass Jesus ihnen hilft zu sehen, wie seine Rolle als Kyrios, wie seine Rolle als Herr ihnen im Leid, in der Ablehnung, in dem schwierigen Auftrag vor dem Abfallen bewahren soll. Er erklärt ihnen hier, warum es keine gute Idee ist, der Versuchung zu verfallen, von ihm abzufallen. Und der Hauptgrund ist, dass er unser Herr ist. Wir gehören zu ihm, wir sind sein, wir sind erlöst und aufgenommen in sein Haus, in seine Familie. Und er erinnert uns daran, er ist in besonderer Weise unser Herr. Na, das war ja, wenn wir zurückdenken, das war ja der Auftrag der Jünger. Sie sollten bekennen, das Reich Gottes, das Reich, in dem Jesus herrscht. Jesus ist Herr. Und was Jesus hier eigentlich macht, er gibt uns durch die Verfolgung eine Gelegenheit, diese Aussage auf die Probe zu stellen in unserem eigenen Leben. Seine Herrschaft auch auf eine Art und Weise zu bekennen, die wir nie durch Worte alleine könnten. Und was Jesus jetzt in den Versen 26 bis zum Ende macht, ist, dass er ausfleischt, was diese Beziehung zu ihm, dem Hausherrn, für seine Jünger bedeutet. Und Jesus gibt uns zwei Hauptanwendungen. Wir schauen jetzt einmal so grob auf diesen ganzen Text. Beide dieser Hauptanwendungen enden mit sehr ähnlichen Aussagen. Und die erste ist in Vers 26 bis Vers 33 und endet mit, wer sich zu mir bekennt vor dem Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und ich möchte, dass ihr seht, dass in diesem Satz Jesus eine Brücke baut von uns zum Vater und die Brücke ist er selbst, nicht wahr? Und dann die zweite Hauptanwendung kommt dann im Vers 34 bis zum Ende des Kapitels, wo Jesus in Vers 40 nochmal uns, den Vater und ihn als Brücke zwischen uns beschreibt. Er sagt, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also zwei Hauptanwendungen, zwei Anwendungen, die beide deshalb funktionieren, weil Jesus von Gott als Mittler oder wir könnten sagen als Hausherr des Haushalts Gottes eingesetzt wurde. Und wir gehen jetzt auf diese beiden Anwendungen zusammen ein und wir wollen die genauer untersuchen. Die erste Anwendung sehen wir in Vers 26 bis 33. Und was sagt Jesus hier? Wir gehen relativ schnell durch diese Anwendung. Jesus sagt erstens, dass wir den fürchten sollen, der Leib und Seele in der Hölle zerstören kann. In anderen Worten, es ist töricht, aus Furcht vor Menschen diesem Auftrag nicht nachzukommen, weil es ist viel schlimmer von Gott als untreu befunden zu werden. Gott hat nicht nur die Macht zu beschützen, sondern ebenso zu bestrafen. Und dann als zweites gibt uns Jesus dann dieses wunderbare Bild von den Spatzen oder von den Sperlingen, von den kleinen Vögeln. Und das Argument funktioniert hier vom Kleineren zum Größeren. Die Aussage ist hier, dass Gott ein großes Maß an Fürsorge und Überwachung selbst bei den kleinsten Bereichen seiner Schöpfung zeigt. Ja, wir sehen das in den Naturgesetzen, nicht wahr? Dass Gott selbst die Moleküle durch mathematische Gesetze steuert und lenkt. Und so auch diese Spatzen, die Gott versorgt, Tag für Tag, und er erhält sie bis zum festgelegten Ende ihre Laufbahn, ne? Bis sie sterben, bis sie zu Boden fallen. Und das Argument ist jetzt, wie viel mehr wird Gott bei seinen Jüngern, die ihm so wertvoll sind, dass er ihre Haaranzahl kennt. Ja, also er kennt jedes Detail unseres Lebens, ist die Aussage. Und wie viel mehr wird Gott jetzt bei seinen Jüngern, die ihm wertvoll sind, eben für ihren Schutz sorgen, ihr Leben überwachen und unter seiner Hand, seiner guten Hand halten und dafür sorgen, dass weder ihr Leib noch ihre Seele endgültig verderben werden. Okay, und Jesus, was hat das mit ihm als den Hausherrn hier zu tun? Jesus redet ja allgemein über Gott erstmal. Er sagt sogar, euer Vater im Vers 29 am Ende. Und es geht auf den ersten Blick nicht um den Sohn selbst, aber dann im Vers 32 verknüpft er diese beiden Dinge, also Gottes Bestrafung und Gottes Schutz mit sich selbst. Er sagt dann, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor dem Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor dem Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Und er sagt damit, sowohl dass er uns vor dem Vater bekennt, als auch uns verleugnet, also die Belohnung oder der Schutz, könnten wir sagen, als auch die Bestrafung, dass beides in seiner Hand liegt, als unseren Herrn. Wenn du also den Schutz des Vaters haben willst, wenn du die Strafe, der Strafe des Vaters entgehen willst, dann musst du dich zum Sohn halten und ihn bekennen. Und weshalb ist es so? Weil er von Gott zum Herrn und Heiland gemacht wurde. Wie gesagt, er ist von Gott, der von Gott eingesetzte Hausherr und wir seine Hausgenossen, wenn wir ihn bekennen. Und Jesus gibt dir den Auftrag, ihn als Herrn zu bekennen. Und er sagt dir, dass es schwierig wird. Sie werden dich hassen. Sie werden dir Schaden zufügen, vielleicht sogar dich umbringen. Und wir sollten nicht denken, dass wir hier in Europa leben und bisher viel Friede war und viel Schutz war. Wir sollten damit rechnen, dass wir auch einmal eines Tages für Christus sterben müssen und umgebracht werden. Dass wir Morde erleben werden, auch in unserer Gemeinde, an Christen, an Geschwistern. Und er sagt, ich will aber, dass du weißt, dass alle, die sich mit dir anlegen, sich mit mir anlegen. Du gehörst zu mir als dem Hausherrn. Und Jesus sagt, er wird dich beschützen, wenn du dich auf seine Seite stellst. Das ist die erste Anwendung, die Jesus uns gibt. Und die zweite könnten wir zusammenfassen mit der Würdigkeit Christi als Hausherr. Und ich möchte jetzt zum Abschnitt ab Vers 34 kommen. Jesus greift hier im Vers 34 erst einmal nochmal das Leiden auf, was uns in der Nachfolge begegnen wird. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und so weiter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Also die Feindschaft gegen uns, wenn wir Christus bekennen, kommt ja von überall, nicht wahr? Also wieso erwähnt Jesus hier Vater und Tochter und Mutter und Schwiegertochter, besonders in diesem Abschnitt? Und vielleicht habt ihr aufgehorcht bei dem Wort Hausgenossen, weil er hat ja das Wort Hausgenossen vorher schon einmal erwähnt. Er hat doch gesagt, im Vers 25 haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Und es ist das gleiche Wort auch im Griechischen, was Jesus hier verwendet. Was er jetzt eigentlich macht, er nimmt dieses Thema seiner Hausherrenschaft und er setzt es den natürlichen irdischen Haushalten gegenüber, nicht wahr? Er macht damit deutlich, dass es hier eine Konkurrenz geben wird. Wenn ihr nun meine Hausgenossen seid, werden eure Hausgenossen eure Feinde werden. Und er sagt, es wird also für jeden von euch, wird sich diese Loyalitätsfrage aufdrängen, früher oder später. Zu welchem Haus werdet ihr gehören? Ihrem Haushalt oder meinem Haushalt? Und hier hilft es, den Begriff des Hauses oder des Haushaltes in der Bibel einmal kurz anzuschauen. Was bedeutet dieser Begriff für einen Johannes oder für einen Petrus, der hier zuhört? Der Begriff Haus hat in unserer Kultur eigentlich nicht so einen zentralen Wert, nicht wahr? Viele Leute fühlen sich nicht so gebunden an ein Haus oder viele Leute arbeiten irgendwo in einer Stadt, wo sie fast niemanden kennen und haben da eine Wohnung und der Begriff Haus sagt uns heute nicht mehr so viel, aber der Begriff im damaligen Gebrauch stand eigentlich für die soziale Grundstruktur eines Menschen. Ein Haus meint nicht nur Eltern oder Kinder, sondern auch oft Großeltern waren Teil dieses Hauses. Auch Pädagogen, also Lehrer, die für den Haushalt gearbeitet haben und die Kinder erzogen haben, gehörten zu diesem Haushalt oder zu diesem Haus eines Menschen. Zum Haushalt gehörten auch Sklaven, Knechte, Angestellte, sogar Handwerkslehrlinge gehörten zum Haus, auch oft das Hauswerk selbst, zum Beispiel eine Schmiede, eine Fischerei, das gehörte alles zum Haus. Ein Oikos im Griechischen ist eine Lebensgemeinschaft mit gemeinsamen Regeln, gemeinsamer Erziehung, gemeinsamer Identität auch. Man sagt, ich gehöre zum Haus so und so. Und ein Haushalt war auch ein wichtiger Schutz damals. Wenn du ohne einen starken Haushalt warst, konntest du ganz leicht ausgebeutet werden. Aber wenn die Leute wussten, du gehörst zum Hause so und so, dann hat man sich gescheut, dir was anzutun, weil man wusste, das Haus beschützt dich, es steht hinter dir. Okay, was ist vergleichbar damit in unserer Kultur, in unserem, wie wir das kennen? Was ist bei uns die soziale Grundstruktur? Und ich würde sagen, es ist bei uns viel unterschiedlicher, als es damals war. Es kann die Familie sein, dein Umfeld, dein Freundeskreis auch, deine Schule, wenn wir Haushalt Bildung mit einschließen, deine Arbeit und eigentlich auch in unserer Gesellschaft vielmehr auch der Staat selbst. Der Staat übernimmt auch einige Rollen, die früher der Haushalt übernommen hätte. Also wenn wir Unrecht erfahren, heute gehen wir nicht einfach zu unserem Hausherrn, der sich dann darum kümmern wird, sondern eher zur Polizei zum Beispiel. Also man könnte sagen, Haus damals wie heute ist eigentlich das, was uns Halt und Identität gibt. Ja, und für viele meiner Schüler ist es die Freude am die Freunde im Online-Spiel, die ihr Haus sind in gewisser Weise, wo sie sich viel mehr zugehörig fühlen als zu ihren Eltern. Und für viele in unserer Kultur sind es nicht mal Menschen, sondern zum Beispiel ein Hund oder ein Pferd und die ganzen Gewohnheiten, die mit dem Halten des Tieres zusammenhängen. Für die meisten Teens ist es die eigene Clique, von der man sich Halt und Identität verspricht. Und es ist ein großes Übel eigentlich, dass der Haushalt, wie es traditionell war, in unserer Kultur so aufgelöst wurde. Und es ist eine wunderschöne Sache, wenn wir Christen wieder vorleben können, was es bedeutet, einen Haushalt zu führen. Aber wenn wir zu Christus gehören, sind wir jetzt Teil von Gottes Haus geworden, mit Christus als dem Hausherrn. Epheser 2, Vers 19 sagt Paulus, ihr seid Hausgenossen Gottes. Und da schwingt alles mit, was im damaligen Verständnis von Haus war. Die Mitchristen werden Galater 6, Vers 10 Hausgenossen des Glaubens genannt. Und deshalb darf unsere frühere, ich weiß nicht genau bei jedem Einzelnen, aus welcher angeborenen sozialen Grundstruktur du kommst. Und das ist auch bei uns völlig unterschiedlich. Das wissen wir auch. Wir kennen uns auch in der Hinsicht. Wir haben so unterschiedliche Herkünfte. Aber es bedeutet, dass diese frühere Grundstruktur nicht mehr maßgebend und beherrschend sein darf für uns heute. Und jetzt macht auch der nächste Vers, Vers 37, der macht jetzt mehr Sinn, nicht wahr? Jesus sagt dann, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und er sagt damit eigentlich aus, du kannst nicht zu zwei diametral unterschiedlichen sozialen Grundstrukturen gehören. Das ist eine Sache, die Kinder merken, die in einer fremden Familie aufgewachsen sind. Zum Beispiel in unserer Kultur Pflegekinder. Und gerade wenn das vorherige Umfeld schlecht war, man merkt dann, man steht irgendwo in der Spannung, man kann nicht beiden Familien gerecht werden. Man muss sich für eine entscheiden, gerade wenn sie so gegeneinander sind oder unterschiedlich sind. Das heißt, unsere Familie, unser Freundeskreis, unsere Arbeit wird immer wieder eine Art von Loyalität von uns fordern, die diametral gegen die Loyalität zu Christus gehen wird. Vor kurzem erzählte mir ein Polizist, wie er immer wieder Probleme bekam mit seinen Kollegen, mit denen er auf Streife war. Und vielleicht müsst ihr wissen, für einen Polizisten, der auf Streife ist, ist eigentlich der Kollege, der Teampartner, ist der, auf den man sich verlässt. Na, man ist in gewisser Weise fast enger als Familie. Man hat die gleichen Sachen durchlebt, man hat sehr, sehr viele Situationen zusammen gemeistert. Und er hatte grundsätzlich gute Beziehungen zu seinen Freunden auf der Arbeit. Aber wenn man bei der Polizei Streife fährt, dann gibt es viele Polizisten, die laufend selbst Straftaten begehen. Also zum Beispiel unverhältnismäßige Gewaltanwendung. Und er bekam immer wieder Probleme, weil er als Christ Fehlverhalten seiner Kollegen weitermelden musste. Er hat ihnen auch gesagt, ich bin dazu verpflichtet, ich kann nicht anders. Und das war ein Loyalitätsproblem, weil auf der einen Seite ist man ein Team, man bleibt durch dick und dünn mit dem Teamkollegen zusammen, man ist loyal, aber jetzt ist man Christ und diese Loyalität, die steht der Loyalität zu Christus entgegen. Auch die eigene Familie kann nur zu schnell die Priorisierung des Gottesdienstes über ein Familienfest zum Beispiel als Verletzung, als Loyalitätsbruch empfunden werden. Ein Jugendlicher, der zu Christus hält, wird schnell von der Jugend um ihn herum ausgeschlossen. Und das ist existenziell für junge Menschen. Sie verlieren damit ihr Oikos und wir müssen uns da bewusst sein, sie verlieren ihren Grundhalt in vielen Fällen. Früher zum Beispiel wurde der Ehepartner auch über den Haushalt gesucht, über die Familie und über den Haushalt. Man hat sich aus Haushalte abgesprochen, für den Sohn oder für den Knecht hat man dann eine Frau gesucht. Wo findet man heute den Ehepartner oder den Partner? Wie viele junge Frauen oder junge Männer wenden sich von einem Bekenntnis zu Christus ab, weil sie in ihrem weltlichen sozialen Umfeld sich einen Partner verhoffen? Und sie sagen, wenn ich Christ werde, dann habe ich keine Chance mehr, oder dann sehe ich meine Chancen, kleiner werden, einen Partner zu finden. Und ich glaube, wir können sagen, selbst wenn unsere Eltern Christus nachfolgen, wir werden immer irgendwo einen Teil unseres Umfelds erleben, was gegen Christus steht. Und wir werden diesen Konflikt erleben, den Jesus anspricht. Also, wenn Jesus sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt, dann geht es nicht darum, dass Jesus will, dass wir unsere Familien und unser Umfeld nicht lieben, in dem Sinne, dass wir nicht bereit sind, ihnen zu dienen, sie zu versorgen oder sie zu mögen. und gute Zeiten auch mit ihnen zu verbringen. Vielmehr meint Jesus lieben im Sinne von Liebe der Loyalität. Und ich glaube, er sagt, dass das echte Liebe zu ihm stets eine Loyalität mitbringen wird. Was bedeutet Loyalität? Der Begriff heißt, ich bleibe einer Person treu, selbst unter schlechten Bedingungen. Also wenn meine Jungs in der Schule zum Pausenhof kommen und eine von ihnen wird von jemandem aufgezogen oder fertig gemacht, dann ist echte Bruderliebe, dass der andere sagt, ich stelle mich zu meinem Bruder, obwohl es jetzt gerade ungemütlich ist. Es ist ungünstig für mein Standing vielleicht bei meinen Freunden. Ich setze mich für ihn ein. Das ist Loyalität. Und du kannst noch so viel sagen über deine Liebe zu Christus, aber wenn es hart wirst, dich von ihm abwendest, zeigt es, dass du ihn nur sehr wenig liebst. Und für unsere alten sozialen Grundstrukturen dürfen wir keine bedingungslose Loyalität haben. Im Gegenteil, wenn wir sie wirklich lieben, werden wir ihnen nicht folgen in ihrer Sünde und ihrer Ablehnung von Christus. Also wir können zusammenfassen, unser natürliches, weltliches, soziales Umfeld wird immer eine Loyalität fordern, die wir nur Christus geben dürfen. Und das wird dazu führen, sagt Jesus, dass wir uns entscheiden müssen, dass wir bereit sein müssen, uns aus diesen alten Loyalitätsansprüchen zu lösen. Und diese Grundstruktur abzusagen und zu Christus zu halten, wird zeitweise so viel Leid mit sich bringen, weil der Mensch ist ja geschaffen für ein soziales Umfeld. Der Mensch ist geschaffen für Beziehung. Um den Menschen zu entwurzeln und rauszuziehen aus seinem grundsätzlichen sozialen Gefüge, ist mit großem Leiden oft verbunden. Und es ist so viel Leid, dass Jesus dieses Leiden mit dem Leiden vergleicht, die ein Mensch bei einer Kreuzigung erträgt. Er sagt im nächsten Vers, also Vers 37, wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Und das Kreuz war ein Symbol für Leiden und Schande, nicht wahr? Ein Gekreuzigter wurde im Normalfall außerhalb der Stadt gekreuzigt. Es war ein Zeichen der absoluten Verachtung, der Ausstoßung. Oft warf man gekreuzigten Menschen faule Eier und Früchte und so weiter zu. Man bewarf sie mit Schmutz. Und hier geht es nicht um allgemeines Leiden, was Jesus sagt. So, wir sagen manchmal, der muss sein Kreuz tragen und wir meinen dann das Kreuz vielleicht wirklich oder wir meinen irgendwo die Arthritis oder irgendeine Krankheit, die man hat, irgendein Leiden. Aber das ist nicht damit gemeint. Es ist das Kreuz, was Jesus meint, ist die Leiden, die daher kommen, dass wir unserem alten Umfeld unloyal werden für Christus. Weil er sagt, für Christus, weil er sagt, und mir nachfolgt. Also wer sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, aus Loyalität, aus Liebe zu mir. Und dann sagt Jesus diesen bekannten Vers, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und das ist einer der Verse, wo es so wichtig ist, nicht wahr, dass wir den Vers im Kontext jetzt lesen und verstehen. Was Jesus hier nicht meint, ist, dass wir zu Märtyrern werden müssen, damit wir ewiges Leben bekommen. Dass wir unser leibliches Leben auf jeden Fall abgeben müssen. Was er auch nicht meint, ist, dass wir unser Leben verlieren müssen im Sinne davon, dass wir jegliche eigenen Wünsche oder Pläne oder Ideen aufgeben müssen, und eigentlich zu Menschen werden, die keine eigenen Initiativen mehr zeigen, die keine Freude eigentlich mehr an den Sachen empfinden dürfen. Im Gegenteil, wir sollen unsere Lust am Herrn haben und an Gott wohlgefälligen Plänen und Ideen und Wünschen, die auch uns gefallen werden, nicht wahr? sondern mit Leben ist hier das gemeint, was er vorher angesprochen hat. Identität, Schutz, Anerkennung, die unser vorheriges soziales Gefüge uns bieten kann oder sagt, dass es uns bietet. Die Freude, die Geborgenheit und die Anerkennung, die eine Welt ohne Christus als Herrn bietet und die durch Sünde kommt. Also wenn Jesus sagt, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und dann meint er mit Leben das Leben außerhalb des Haushalts und der Berufung Gottes, nicht wahr? Und wir können auch sagen, er geht auch eigentlich über das soziale Gefüge hinaus. Er sagt eigentlich, wenn es irgendwas gibt, was einen Loyalitätsanspruch in eurem Herzen aufrichtet, was meinem Anspruch entgegensteht, dann musst du es verlieren. Irdische Sicherheit, sündige Freude, weltlichen Erfolg, Anerkennung vor den gottlosen Menschen. Und jetzt versetzt euch nochmal in die Jünger hinein. Also die 12 Aposteln, die waren ganz bestimmt die meisten in ihren Familien fest eingebunden. Und damit in die ganzen sozialen Netze der Dorfgemeinschaft. Viele von ihnen waren ja aus der normalen Mittelschicht. Petrus, der auch eine Familie versorgen musste, war Fischer. Sie waren abhängig davon, dass Menschen ihnen wohlgesinnt waren, weil sie sonst ihre Fische, ihre Handwerksprodukte nicht mehr abkaufen würden. Und sie waren Teil der Synagogengemeinschaft, war eine der wichtigsten sozialen Gefüge für den Juden. Und wer noch nicht verheiratet war, war davon abhängig, dass er einen guten Ruf im Dorf hatte und dann auch eine gute Frau bekommen würde. Also in der Situation waren diese Apostel. Und jetzt sagt Jesus ihnen, sie sollen mit der Botschaft, Jesus ist Herr, der Jesus, der von der Synagoge, von den Synagogenvorstehern abgelehnt wurde und von den meisten Juden abgelehnt werden würde, dass sie den verkündigen sollen. Es bedeutet, alles aufs Spiel zu setzen für den Jünger. Es bedeutet, also wer das macht, sucht sein Leben nicht in diesen Dingen. Wer diesem Auftrag nachkommt, wirklich Jesus als Herrn zu bekennen, das geht nicht mehr zusammen mit dem Lebenssuchen in diesen Dingen. Es geht nicht mehr zusammen damit, dass wir Halt suchen außerhalb von Christus. Und ich möchte dich fragen, was ist in deinem Leben das, was dir Halt verspricht? Was dir Leben verspricht? Was ist deine Verwurzelung, deine Sicherheit, deine finanzielle Sicherheit, aber auch die emotionale Sicherheit? Wo versprichst du dir Geborgenheit? Womit identifizierst du dich? Worauf bist du stolz? Und was nimmst du gern in den Mund? Ist es Christus? Seht ihr, unser Leben ist das, was wir auf keinen Fall verlieren wollen. Und deswegen das Leben, der Mensch hat einen Überlebensinstinkt. Und im übertragenen Sinn ist das Leben das, woran wir mit aller Gewalt festkrallen und festhalten. Wonach wir trachten, wonach wir uns sehnen, weil wir uns da alles versprechen. Und Jesus sagt, es kann mich sein, es kann Christus sein oder unsere Familie, unsere Heimat, unsere Wünsche nach einem Ehepartner, unseren beruflichen Erfolg, unsere Fähigkeiten, unseren Freundeskreis, der uns bestätigt, unsere Eigentumswohnung, unser alles. Und wenn unser Leben nicht Christus ist, dann ist es unmöglich, in unserem Leben zu proklamieren, Christus ist Herr. Wenn es aber Christus ist, wenn euer Leben Christus ist, und ich weiß, dass es für viele hier Christus ist und dass viele hier sagen können, ja, es ist Christus, dann werden wir all das finden. Dann sagt uns Jesus, dass wir das Leben finden werden. Wir werden Identität finden, wir werden Zugehörigkeit finden, Geborgenheit, Halt und Lebenssinn. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und wir werden nicht nur all das für uns selbst finden, sondern unsere Botschaft, Christus ist Herr, wird glaubwürdig werden und wird zum effektiven Zeugnis für unseren Nächsten. Ah, hier lebt wirklich jemand für einen neuen Herrn. Was? Dem macht es nichts aus, dass wir, seine Freunde, ihm den Rücken zugekehrt haben? Als letztes möchte ich einfach sagen zu diesem Text, zu diesen Versen, der Auftrag hier, den Jesus uns gibt, war vorher äußerlich zu bekennen, aber hier kommt der Auftrag innerlich. Das innerlich in unserem Herzen, dass wir den Wert unseres Hausherrn kennenlernen. Dass wir die große Ehre kennenlernen, zu Christus zu gehören und ihn als unseren Herrn zu haben. Und wir finden immer wieder in diesen Versen, lest es gerne nochmal für euch durch zu Hause, dass Christus immer wieder zu sich zurückkommt, immer wieder zu sich. Jesus sagt nicht, er könnte ja sagen, geht hinaus, verkündigt das Evangelium und dann könnte er sagen, aus dem Grund, dass ihr den Menschen retten werdet, dass wenige Menschen in die Hölle kommen, dass das die Gesellschaft verändern wird, dass Menschen anfangen werden, sich Gutes zu tun gegenseitig. Aber was macht er? Er geht zu sich zurück die ganze Zeit. Und er stellt sich selbst als den unglaublich großen Wert dar und das Zentrum unserer Motivation. Alles andere wird uns nicht halten in der Schwierigkeit. Ein Christ ist, wer den Wert und die Freude der Aussage entdeckt, dass Jesus der Herr ist. Und wir kommen jetzt zum Schluss unseres Textes, zu den Versen 40 bis zum Ende. Und ich möchte hier mit einer Frage beginnen. 40 ist ja, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer einen Propheten aufnimmt und so weiter. Und ich möchte mit der Frage beginnen, wie wissen wir denn, dass Christus unser Leben ist? Und dass wir zu denen gehören, die ihr altes Leben verloren haben und es neu in ihm gefunden haben und die es tagtäglich tun, ihr Leben zu verlieren. Und die Antwort in gewisser Weise könnten wir sagen, wir wissen es, wenn wir durch Hass und Ablehnung unserer Nächsten nicht erschüttert werden und nicht aufhören zu bekennen. Das ist ein Beweis der Echtheit des Bekenntnisses. Und so möchte ich dich fragen und dir sagen, prüfe dich selbst. Kannst du mit Ablehnung umgehen? Mit Ablehnung aus deinem nächsten Umfeld? Wenn nicht, dann bringe diese Tatsache vor dem Herrn, bitte ihn um Vergebung, dass er nicht dein Herr ist in Wahrheit. Kehre um, bekenne ihn, heiße die Ablehnung willkommen. Liebe Christus mehr als deinen alten Haushalt, sei ihm treu. Und die zweite Antwort auf die Frage, wie können wir es wissen, dass Jesus unser Leben ist, ist die Tatsache, dass jeder, der sein Leben verloren hat um Christi willen, den aufnimmt, der zu Christus gehört. Ich habe oft gedacht, wieso steht dieser Abschnitt hier? Der passt irgendwie hier gar nicht rein. Wieso geht jetzt Jesus am Ende des Bekenns nach diesen großen Worten, dass wir unser Leben verlieren sollen und es wiederfinden in ihm, wieso geht er jetzt auf das Aufnehmen von Menschen und auf das Wassergeben einem dieser Kleinsten, der Geringsten? Wieso sagt er das? Wieso steht dieser Text hier? Und ich glaube, die Antwort ist, dass er sagt, dass wenn das der Fall sein wird, du beginnen wirst, den aufzunehmen, der zu mir gehört, der in diesem Haushalt ist. Das heißt, man wird es merken an der Beziehung zwischen den Hausgenossen, wenn sie zu diesem Hausherrn gehören. Er sagt, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und dann, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und dann, wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter wird, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Also wenn Christus unser Leben ist, dann werden wir beginnen, den zu lieben, der Christus bekennt. Eine Liebe für die Gemeinde zu haben, die vorher nicht da war. Für diejenigen, die evangelisieren und predigen, besonders und die bezeugen. Ich habe kürzlich ein Video gesehen von einem Prediger, der klare Kante gezeigt hat zu einem kontroversen und wichtigen Thema. Und geht es euch nicht auch manchmal so, dass ihr dann eine große Liebe verspürt für die Person? Und die Person am liebsten umarmen würdet und sagen würde, ich gehöre, ich stelle mich zu dir, auch wenn es schwierig ist für dich. Und wie merken wir, ob wir Menschen lieben um uns herum? Ob wir unsere Hausgenossen lieben, weil wir sie aufnehmen. Das Aufnehmen, das Wort, bezieht sich Jesus zurück auf Verse 12 bis 14, was wir auch schon hatten in diesem Kapitel, wo die Apostel in die Häuser der würdigen Menschen aufgenommen werden würden. Das heißt also, jemandem Gastfreundschaft zu geben, für den Unterhalt zu sorgen, für ihr Wohlergehen. Und das Schöne ist, es geht hier nicht darum, wie genau wir helfen können oder wie viel wir leisten können, sondern wenn echte Liebe und Fürsorge für unsere Hausgenossen da ist, dann ist unser Hausherr sehr willig, jeden noch so unbedeutenden Dienst zu sehen und zu belohnen. Er sagt im Vers 42, wer einem dieser Geringen auch nur, damit meint er ein Jünger, sieht man dann im Kontext, einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken geben will, weil er ein Jünger ist. Wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Und wir kommen jetzt zum letzten Punkt, zur letzten Beobachtung in diesem Text für heute. Wir sehen in diesem letzten Abschnitt nicht nur eine Auswirkung davon, dass Christus unser Leben ist, sondern die Betonung hier ist ja auf den Lohn, den wir bekommen werden. Wir sehen einen großen Grund, weshalb er unser Leben sein sollte, weshalb wir bei ihm als Herrn Unterschlupf und Identität und Schutz suchen sollen. Nämlich, der Grund liegt in seinem Eifer zu belohnen. Sehen wir hier nicht, wie freundlich dieser Hausherr ist, dass er jeden kleinsten seiner Diener im Blick hat. Und jede Tat zu jedem kleinsten seiner Diener groß belohnt wird, so eifrig zu belohnen wird, dass er sagt, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Stellt euch vor, ihr geht durch die Gassen von Jerusalem zur damaligen Zeit oder durch Rom oder durch Korinth oder eine der großen Städte. Und stellt euch vor, ihr seid ein Diener oder ein Knecht in einem Haushalt, der zwar eine hohe Loyalität fordert, aber dem es egal ist, was mit den Sklaven passiert. Ihr wisst, wenn ihr ausgeraubt werdet, wird euer Hausherr nicht für euch eintreten, wird euch nicht schützen. Und euer Hausherr ist keiner, der einen großen Lohn gibt, sondern ein knauseriger Herr. Stellt euch vor, ein anderer Knecht geht durch die gleichen Straßen und sein Hausherr ist sehr, sehr großzügig und gibt ihm sehr viel und ist verschwenderisch in seiner Großzügigkeit, aber er fordert keine Loyalität, er fordert keinen Anstand in seinem Haus und die Diener sind frech ihm gegenüber, er wird ausgenutzt und er ist eigentlich eine lächerliche Figur. Okay, stellt euch vor, ihr seid ein Diener in einem dritten Haushalt, in einem edlen, sehr edlen, hochstehenden Haushalt. Und dieser Haushalt ist ein Haushalt, der eine hohe Loyalität fordert. Er fordert, dass ihr keinem anderen Haushalt angehört, dass ihr euch zu ihm stellt durch dick und dünn, auch wenn es schwierig wird. Auch wenn ihr durch Stadtviertel geht, wo die Hoheit dieses Haushalts in Frage gestellt wird und verachtet wird. Aber ihr wisst, dass in diesem Haushalt euer Herr genau schaut zu jedem seiner Diener. Er fordert eine hohe Loyalität, aber er ist auch als Herrn bekannt und geliebt, der seine Diener liebt und sie ihnen großen Lohn gibt für ihre Tätigkeiten. Ihnen das gibt auch, was sie braucht, sie beschützt. Und ihr wisst als Diener, wenn ich jetzt durch dieses Viertel gehe, alles, was mir passiert, wenn auch nur ein Haar ausgerissen wird, das wird abgerechnet werden von meinem Hausherrn. Wie würdet ihr durch diese Gassen gehen? Ihr würdet doch mit erhobenem Haupt, ihr würdet doch als stolzer Diener dieses Hausherrn gehen. Ihr würdet doch sagen, ich gehöre zum Hause. Ihr würdet das sagen. Ihr würdet bekennen. Und das ist die Logik hinter diesem Abschnitt. Jesus zeigt uns auf, was es bedeutet, sein Sklave zu sein, sein Diener zu sein. Und er gibt uns damit die Motivation und auch das Durchhaltevermögen, ihn dann als Herrn zu bekennen, wenn es richtig schwierig wird. Lasst uns noch beten zum Schluss. O Herr, wir möchten dich bekennen, wenn es schwierig ist auch. Und wir möchten uns freuen in dir, unserem Herrn, wenn die Welt uns um uns herum uns verachtet und uns verabscheut und uns und Lügen gegen uns redet. Und ich bitte dich für jeden hier, der gerade Hass empfindet und diesen Loyalitätskonflikt durchmacht. Und ich bitte dich, dass du in deiner Kraft und durch deinen Geist den Willen stärkst, auf den zu schauen, der unser Herr ist. Und das Herz erwärmst und aufmachst, uns zu freuen in der Freundlichkeit und der Macht unseres Herrn. Herr, wir bitten dich für diese Dinge auch, für diejenigen, die dich nicht kennen als Herrn, die nur vom Hörensagen von diesem Hause Christi gehört haben, von dem Haus Gottes. Und ich bitte dich, dass du unsere schwachen Worte und die schwachen Worte meiner Predigt, dass du die nimmst und aus ihnen etwas Gutes machst, dass du um deine Barmherzigkeit willen und durch Christus wirkst in den Herzen derer, die hören. Wir bitten dich, dass viele sich zu dir bekehren und sich zu dir bekennen als ihren Herrn. Wir bitten dich um all diese Dinge im Namen unseres Hausherrn, der als Brücke zwischen dir, Vater, und uns steht und für uns sorgt. Amen.